אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות כרך א' חלק
ג' Wir lesen das Buch Talmud 10 Sefirot Band 1 Teil 3 פרק ט' אות א' ניתן לשאול שאלות בתר קבלה לעם Die innere Betrachtung Auf KAPTV könnt ihr die Fragen stellen und ausgewählte Fragen werden live beantwortet Talmud 10 Sefirot Teil 3 innere Betrachtung
פרק ט' מבאר סדר אצילות פרצוף גלגל תדאק וו ג' עניינים
די נאנטה Es gibt drei Augenblicke 10 ספירות דרוש
ונבאר מתחילה
גלגל תדאק
גלגל תדאק
Und der פרצוף גלגל תדאק Das ist der erste פרצוף von Ak Und am Anfang von allem wusstest du dass die Unendlichkeit breitet sich aus bis Zivug Deka auf dem Massach in Klide Malchut. Und dann erhebt sich das reflektierende Licht, welches sich vom Klide Malchut abstößt und erhöht in sich die vier Stufen des direkten Lichts bis zur Stufe von Keter. Genauso hast du gewusst, dass diese Einhüllung der Zensierer des direkten Lichts in den Zehn Sphirot des reflektierten Lichts, man nennt das Zehn Sphirot der Rosh, was bedeutet die Wurzeln der Kelim, weil die Einhüllung des reflektierenden Lichts von unten nach oben erreicht, um das Licht in dem Parzuf zu erfassen, aber nicht es einzuhüllen. Fragen? Überhaupt keine, ja? Was bedeutet das Licht zu erfassen? Das Licht zu fassen bedeutet, dass wir mit Hilfe des reflektierenden Lichts beginnen, das direkte Licht wahrzunehmen, welches beginnt, sich zu enthüllen. Und vorher hat er gar nicht existiert. Er hat nicht existiert in Bezug auf das Geschöpf. Mit Hilfe davon und in dem Maße und in dieser Art, in dem das Geschöpf ihr reflektiertes Licht in Bewegung bringt, in diesem Maße, beginnt er das direkte Licht zu sehen, welches sich in dem Geschöpf befindet. Hier tauchen viele Fragen auf. Worauf machte das Geschöpf Zimtzum die Zurückweisung des Lichts? Nicht auf das direkte Licht. Weil das war nicht das direkte Licht, das war das Licht der Unendlichkeit. Er hat noch nicht verstanden, er hat ihn noch nicht gefühlt gehabt. In der Form, wie er das jetzt tut, wie das direkte Licht in ihm wahrgenommen wird und er beginnt die Verbindung mit ihm zu spüren. Das ist bereits eine ganz andere Empfindung. Das heißt, er offenbart förmlich das direkte Licht in ihm innerhalb dieses reflektierenden Lichts, weil sie, der eine in den anderen eintritt, sie verbinden sich miteinander, sie füllen einander. Beginnen sich zu verbinden, aber natürlich nennt man das Rosh, weil wie zwei Eigenschaften, zwei Verlangen, Absichten, das eine in Bezug auf das andere, das heißt, wenn in der Absicht des Geschöpfs und in der Absicht des Schöpfers bereits eine Absicht existiert, einander Genuss zu bereiten. Und dann machen wir eine Berechnung. Im Wesentlichen, das Geschäft macht die Berechnung im Einklang damit, dass es dieses gemeinsame Verlangen offenbart zwischen diesen beiden. Wie kann das Geschäft jetzt tatsächlich das Ganze realisieren? Dieses gegenseitige Geben, welches sich jetzt zeigt, nicht nur die eigene, sondern wenn das höhere Licht sich in das reflektierende Licht einhüllt, er fühlt, wie sehr der Schöpfer das Geschöpf beschenken möchte und wie weit er das Geschöpf selbst in der Lage ist, den Schöpfer zu beschenken. Und in diesen beiden entsteht die Berechnung, wie kann ich diese zwei realisieren? Und wenn anhand dessen bereits eine Berechnung steht zwischen den Rosh und die Realisierung dessen, diese Berechnung, sie passiert dann bereits in der Handlung und man nennt das Guf. Weiter. Ja, weiter. Nein, nein, nicht so schnell. Diese Dinge sind sehr wichtig. Vielleicht könnten Sie uns etwas tiefer erklären, was diese, das Reflektieren des Lichtes ist. Wie kann man das fühlen, erreichen, das, was man das reflektiert? Nein, ich zu das Licht nicht zurückstoßen. Ich zu tu mein Verlangen abstoßen, welches das Licht auffressen möchte. Damit tue ich das Licht zurückstoßen, wie ein direkter Genuss, der auf mich gerichtet ist. Aber ich möchte nicht, dass es komplett verschwindet. Ich möchte diese neue Beziehung aufbauen. Wenn ich genau das benutze, um ihm zu geben, um mich ihm anzugleichen. Das heißt, seine Zurückweisung, das ist nicht, wenn ich ihn komplett zurückstoße und wünsche es nicht. Nein, wir müssen verstehen, dass in dem Geschöpf existiert bereits eine Spaltung. Eine bestimmte einerseits ist das Verlangen zu empfangen, immer. Darin wird es niemals eine Veränderung geben. Und zusammen mit dem Verlangen zu empfangen hat er bereits Berechnung, dass es bereits nach den vier Stufen des direkten Lichts und der ersten Einschränkung, wenn er Berechnung macht, also was werde ich tun, wie kann ich mit Hilfe meines Verlangens zu empfangen und das, was ich vom Licht bekommen habe, diese Eindrücke über seine Form des Gebens, wenn ich verstehe, dass er geben möchte, dass er ich schaue nicht auf die Genüsse, die zu mir kommen. Und dass ich es genießen kann. Ich schaue darauf, dass in dem Genuss existiert eine Quelle des Genusses, die von jemandem kommt, der mir Genuss bereiten möchte. Das heißt, wenn ich den Schöpfer fühle, in dem Genuss, der zu mir kommt. Und dann fange ich auch in mir selbst auch entsprechend mich zu entwickeln und fange an zu fühlen, dass ich derjenige, der das Verlangen zu empfangen ist, das ist meine Natur. Wie die Natur des Schöpfers ist es zu geben, so ist es meine zu empfangen. Er genießt davon, dass er gibt und ich genieße davon, dass ich bekomme. Also was kann ich dann tun? In so einem Fall? Ich kann das annehmen, was ich in der Lage bin. Das ist die einzige Sache. Wenn in meinem Empfang gab es die Absicht, dass ich das tue, um ihm zu geben. Und dann werde ich genauso sein wie er. Egal, welche Mittel ich benutze, wichtig ist, was ich tatsächlich erreichen möchte. Insbesondere, wenn alles, was in mir existiert, das hat alles er geschaffen. Ich muss lediglich meine Eigenschaft richtig aufbauen. Wenn er gibt, gebe ich auch. Wenn er mir Genuss bereiten möchte, so muss ich auch ihm wollen, ihm Genuss zu bereiten. Ja? Wir lernen etwas, was uns erlaubt, der Form anzugleichen, um die Verbindung mit dem Schöpfer zu haben. Und genau die Arbeit mit dem Massach, ich meine, dass die Abwesenheit der Form der Gleichheit, das ist genau dafür, um den Kontakt mit dem Schöpfer einzugehen. Ja, du machst weiter mit derselben Frage. Das heißt, meine Zurückweisung, das ist nicht in Bezug auf das Licht, sondern auf die Form des Lichtes, das zu empfangen in mir selbst. Wenn ich das Licht nicht für meinen eigenen Genuss annehmen möchte, so wie ich das auf natürliche Weise mache. Deswegen, was stoße ich zurück? Als ob es man meint, ich würde das Licht zurückstoßen, aber was soll ich das Licht zurückstoßen? Nein, ich tue den Genuss zurückstoßen, den ich auf direkte Weise wahrnehme. Ich möchte es nicht auf direkte Weise empfangen. Das heißt, teile auf. Jedes kannst du aufteilen. Wie ist es in Bezug auf das Verlangen zu fangen und wie ist es in Bezug auf die Absicht, auf das Ziel der Schöpfung? Und dann? wird das klar in Bezug, worauf das Ganze funktioniert, so wie die erste Einschränkung. Ich tue das Licht da zurückstoßen, ich möchte das nicht. Warum? Ich möchte das nicht wollen. Zuallererst natürlich will ich ihn, so wie vorher auch, aber ich mache diese Einschränkung und tue das Licht von mir zurückreflektieren, weil ich möchte das nicht auf die direkte Weise. Aber ich kann das Licht nicht zurückstoßen. Ich liebe dieses Licht. Ich sterbe sonst ohne ihn. Aber was stoße ich zurück? Ich stoße meine eigene Form des Empfangens ab. Ich schließe mich ein. Ich schließe mich ein. Ich bin nicht der Herr. Das heißt, alle unsere Handlungen, das ist lediglich unsere Empfindung, die wir in Bezug auf unser Verlangen haben. Weil ich weiß nicht, was das Licht ist, was befindet sich vor mir, wo, von wem kommt er und was macht er. Ich fühle lediglich das, was in meinem Verlangen zu empfangen existiert. Und ich habe absolut keine Möglichkeit zu fühlen, was sich außerhalb des Verlangens, was dort passiert. Ist es richtig zu sagen, dass die Zurückweisung des Verlangens zu empfangen, wie das beschreibt, das ist im Wesentlichen eine, das ist wie die Wende eines Kliest auf sowas? Ja, das stimmt. Bis es zu dieser richtigen Form komme, baue ich diese Wände. Ja, so erklärt er das auch hier. Ja. Ist das klar? Was habt ihr da? Was? Ach, dieser Junge. Ich habe nicht verstanden den Unterschied zwischen, dass das Licht von mir gefasst wird und dass er sich dort einhüllt. Das ist der Unterschied zwischen Rosh und Guf. Das Licht wird wahrgenommen, er drückt sich ab in dem reflektierenden Licht und dann gibt es die erste Verbindung zwischen ihnen. Wenn das Licht, sagen wir mal so, ich sitze jetzt vor Köstlichkeiten und ich überprüfe sie, wie jede von ihnen laut dem Geschmack oder Geruch, ich probiere sie. Aber das heißt nicht, dass ich sie tatsächlich schmecke. Ich tue das nur abwägen, wie kann ich diese fünf von diesen fünf bekommen, um zu empfangen. Und hier stellt sich die Frage, das ist tatsächlich eine große Frage, wir verstehen nicht, wie das Ganze passiert, wie ich in Kontakt mit den Genüssen eintreten kann, mit der Offenbarung des Schöpfers, der uns einen riesigen Genuss gibt, und wie kann ich dir zum Kopf abwägen, um nicht zu irren und später dann bereits im Guf und dann auch im Körper bekommen, um zu geben, genau in diesem Maße, nicht mehr und nicht weniger. Zum Beispiel 47%, was auch immer, Zahlen, Entschuldigung. Mit welcher Genauigkeit ist dort das Licht umzugeben? Wie kann ich im Rosh ihn abwiegen? Weiß ich, dass wenn ich das Ganze bekomme, in Guf zu bekommen, es wird genau derselbe Geschmack sein wie in Rosh. In Guf bekomme ich das in meine Kelim und genieße es. Das tritt dort ein. Weißt du, wir sagen das immer so, dass mit unserem Appetit vom Essen, dass wir vom Essen Genuss widerfahren. Aber wann bekommen wir so große Genüsse? Und der spirituelle Parzuf, das, was du in Rosh beschlossen hast, wird auch im Guf sein. Das heißt, im Guf existiert der Chisseron. Also ich möchte mehr bekommen. Das ist, wird auch nicht normal sein. Das wird nicht mehr Verschmelzung genannt. Das sind Dinge, wo ich überhaupt denke nicht, dass man sie überhaupt berechnen kann. Denk darüber selber eigenständig nach. Das wird mehr Gefühle in euch entwickeln, die nötigen Kelim entstehen lassen. Aber es ist unmöglich, diese Dinge komplett bis zum Ende aufzudecken. Aber probiert es. Es gibt darin keine Erklärung und ich habe auch nicht gesehen, dass es möglich ist. Und ich, sofern ich das Ganze überhaupt selbst verstehe, finde ich keine Worte dafür. Wir machen weiter. Punkt 2. Der Grund der Ausbreitung von Malchut Derosh in den 10 Sphirot, da jede Stufe, die Stufe in der höheren Stufe wird auch würdig. Uns ist bekannt, dass es ein Gesetz gibt in den höheren Welten, dass jede Stufe, die ein Zusatz an Licht hervorruft in der nächsten Stufe, und diese ganze Zusatz an Licht kehrt zurück und wird genauso auch auf die Stufe übergeben, die das Ganze hervorgerufen hat, und laut dem, dass Malchut das Licht nicht bekommen hat, welches zu ihr gehört, und kehrte es wieder zu ihrem Platz zurück. Das heißt, dieses reflektierende Licht, das zur Höhle wird, auf das höhere Licht, auf diese Weise hat sie das höhere Licht gefasst in Rosh, als außer durch das reflektierende Licht konnte das reflektierende Licht so nicht gefasst werden überhaupt. Und das heißt, dass damit diese ganze Ebene der 10 Sphirot in Rosh, welche sie damit hervorgerufen hat, wieder aufs Neue breitete er sich wieder ins Innere des Klis aus, und das ähnelt sich Randbin, so wie es heißt, drei treten aus einem aus und existieren in einem. Und einer tritt aus den 9 Sphirot aus und existiert in den 9 Sphirot. Das eine und das andere nennt man Guf. Das bedeutet, dass es einen Entschluss gibt im Rosh des Parzuf. Es gibt keinen Parzuf für Rosh, doch so, aber es gibt das Verlangen, welches denkt und Berechnung macht, wie sehr kann es bekommen, um zu geben, wenn ich eine Einschränkung gemacht habe, und eine Berechnung beginnt in sich selber zu empfangen. Und wenn sie beginnt, mit dem Empfang zu arbeiten und Genuss zu bekommen, um zu geben, dann dieser Teil des Parzuf, der in der Lage ist, so zu arbeiten, man nennt ihn doch des Parzufs. Der Teil, der nicht so umzugeben arbeiten kann und sich leer befindet, nennt man das Ende des Parzufs. Und in jedem Parzuf gibt es Rosh Tochsof. Und so teilen wir so unsere Verlangen zu empfangen. Wir haben das Verlangen zu empfangen zusammen mit dem Verlangen zu empfangen, aber das Verlangen zu empfangen fühlt die Absicht des Gebenden, des Schöpfers und so weiter und so fort, all das in dem Empfang des Genusses, in dem Verlangen zu empfangen, es wird dort angenommen und dort dieses Verlangen zu empfangen, es wird dort entwickelt. Dieses Verlangen hat bereits Rostochsov, es hat bereits Organe und alle möglichen Zustände und all das aus diesem einfachen Verlangen zu empfangen, welches in der ersten Abaya geschaffen wurde. Gibt es Fragen?
Ja.
Das Zurückweisen des Lichts, es gibt das Licht, welches den Zusatz des Lichts auf der nächsten Stufe hervorruft. Ja, mach weiter. Und dann, was sich ausbreitet, dann gibt es im Guf. Was ist der Unterschied zwischen dem Bezug dieser Zustände, das, was im Hören hervorgerufen wird? Sofern wir das im Hören hervorgerufen wird, breitet sich dahin aus. Was ist die Verbindung zwischen denen? Die Verbindung ist, dass der Niedere, was er im Hören hervorruft, das breitet sich später im Niederen aus. Das ist die Verbindung. In Bezug auf den Guf schreibt er verpflichtet. Also das heißt, die Handlung muss in Rosh geschehen. Das, was in Rosh existiert, breitet sich später in den Guf aus. Nimm das einfach als ein Gesetz auf. Ja, wer wollte noch? Praktisch zum selben Thema schreiben, dass in dem und jemand anderen Guf und Zerampin, das heißt Malchut, ihr Rosch erhebt, das geht in das Rampen hinein. Nein, 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 ich will mich darin nicht jetzt verwirren. Die Rede ist über Rosch und Guf vom Parzuf, Punkt aus. Was ist dann der Guf und das andere Guf? Das, was in Rosch existiert, breitet sich in Guf aus. Das ist alles nicht mehr. Das, wir reden nicht über die Welt der Azilut. Zwischen den Zuständen von Sonderzellen. Okay, das war's. Genauso, was er hier sagen möchte über die drei Linien. Ich möchte dort nicht hineintreten, weil hier gibt es keinen Ort für Erklärungen. Sondern wie er sagt, es hat wieder diese Ausbreitung in Malchut hervorgerufen. Das heißt, Kli Malchut, das ist der Guf von Parzuf. Der Serampin gleicht. Und das sind bereits die drei Linien. Wir können das hier nicht erklären. Er sagt, dass Menschen, er spricht Menschen an, die Tests bereits hinter sich haben. Er kann das nicht immer nur stückchenweise erzählen, aber wenn er am Anfang alles erzählt, und dann, wir werden bald sehen, wir werden hier in dem Teil 3 anfangen, über Zelut zu sprechen oder Abia, obwohl wir nicht mal wissen, was das überhaupt ist. Wenn wir laut der Reihenfolge von allen Teilen im Test gehen, so machen das die Kabbalisten. Sie schreiben Menschen, die bereits in der Spiritualität sind. Deswegen fühlen sie sich nicht eingeschränkt, dass man jetzt beginnen muss, wie in der Schule, Tropfen für Tropfen zu erklären. Nein, sie schreiben an Menschen, die bereits in der Erkenntnis sind. Punkt 3. Die 10 Sphirot de Toch in Galgalta Deak. Und laut dem, das reflektierende Licht wird wiederum im Kli Malchut leuchten, sodass er sie ausbreitet bis zu den 5 Eigenschaften Gahabtum. Und genauso leuchten da die 10 Sphirot des direkten Lichts im Rosch. Und breiten sich in die 10 Sphirot der Malchut aus. Das heißt, vor Malchut in ihr, welche Tabur genannt wird. Und diese 5 Eigenschaften, welche sich in Malchut ausbreiten, sie werden zu den endgültigen Kelim für die Einhüllung des höheren Lichts. Und deswegen werden sie als Guf bezeichnet. Und so wiederum aus Neu, diese Berechnung, die in Rosh entstand. Und wir können nicht genau wissen, laut was wurde diese Berechnung gemacht. Ganz einfach gesagt, wir hatten das Licht, Clear View, das reflektierende Licht, das direkte Licht. Das direkte Licht hüllt sich und tritt in Guf ein, aber ich sage es nochmal, es gibt viele Fragen. Wenn die Berechnung vor dem Empfang des Lichts genau dem Zustand entspricht, der später während dem Empfang des Lichts passiert, aber es passiert so, dass wir in Rosh all diese Besonderheiten dort anwesend sind und es werden bereits wie eine Entscheidung in Rosh wahrgenommen und dann breitet es sich aus in Guf. Es ist wahrhaftiges Bekommen dann im Guf und die Verschmelzung passiert nur im Guf. Ja, Fragen. Moskau. Paul aus Moskau fragt, was befindet sich auf der Grenze von direktem und reflektierendem Licht? Was bedeutet auf der Grenze, dort wo sich der eine in den anderen kleidet? Wenn das reflektierende Licht, das ist kein Licht. Das Licht wird Licht genannt. Das Maß des Gebens, welches Malchut dem Schöpfer geben möchte. Und dort will das Geschöpf in den Schöpfer geben, das Verlangen des Geschöpfs will in den Schöpfer geben. Das ist das Maß des Gebens, unsere Absicht zu geben, die Richtung des Gebens. Mit all den Empfindungen, die es hat, im Geben an den Schöpfer. All das nennt man das reflektierende Licht. Unter dieser Empfindung, die vom Geschöpf ausgeht, diese Empfindung, dort tut sich das Häftling nicht dort hüllen und dann offenbaren sie sich gegenseitig, indem sie gegenseitig geben und wie sie einander, das hängt davon ab, wie sie einander geben können, wie sie voneinander diese Eindrücke sammeln, wie sie sich ineinander einkleiden können, ineinander einschließen können, in diesem gegenseitig geben, wie zwei sich Liebende sich miteinander zu einem Ganzen verbinden wollen. Von hier aus entsteht eine neue Berechnung, neue Kelim, welche Guft als des Parzufs bezeichnet wird. Weil Guft des Parzufs, das ist nicht das Verlangen, was vorher existierte, nur das Verlangen zu empfangen, welches eine Einschränkung gemacht hat und diesen Massach auf das rechte Licht gemacht hat, in diesem mechanischen Verbinden, welches bleibt. Aber Guft des Parzufs, das sind die Verlangen, die nach der Entscheidung im Rosh eher sie füllen möchten, um tatsächlich dann in ihm, in der Verschmelzung existieren zu können, in diesen zwei Absichten des Schöpfers und des Geschöpfs zusammen. Deswegen nicht das Verlangen, das vorher in Malchut existierte, befindet sich jetzt genauso im Tochter des Parzufs. Das ist wieder etwas Neues, was sich von Rosh, was von Rosh geboren wurde, in der Absicht und die Erhöhung der Absicht, das heißt in der im Streben einander zu lieben und die Grenze zwischen ihnen. Ich weiß nicht, lohnt es sich uns für uns. Es gibt in der Verbindung zwischen ihnen, dort entstehen Kelim, die feiner sind, die genauer ausgeprägt sind, welche immer und immer mehr klären können, wie jeder in den anderen eintritt, sich in den anderen einschließt. Die Grenze zwischen diesen Lichtern, dem Direkten und dem Reflektierenden, welcher als Zivug der Ka bezeichnet wird, all das gebärt eine Empfindung, wo bereits der nächste Parzuf herauskommt, wie zwei Geliebte sich immer mehr miteinander verbinden wollen, damit ihre Absicht so tief wie möglich sind ineinander, bis zu der Stufe von 125 Stufen in dem direkten und reflektierenden Licht in der direkten und entgegengesetzten Richtung. Ich denke nicht, dass es sich lohnt, auf diese Weise zu erklären. Ihr müsst dazu so eigenständig gelangen. Lasst uns weitermachen. Punkt 4, die 10 Sphirot des Sof, der Galgalta Deak. Und vom Tabur nach unten, das höhere Licht kann sich nicht ausbreiten, obwohl es eine Einschränkung gibt und den Massach darin. Und deswegen gibt es dort nur das Leuchten von Or Chozer ohne Or Yashar. Und er breitet sich aus und er endet diesen Parzuf und er klärt sich in Rosh Toch Sof, den Parzuf Dag, auf und der nennt sich Parzuf Galgalte. Das heißt, wir haben einen Teil des Verlangens zu empfangen, welches nicht in der Lage ist, das Verlangen umzugeben, zu entwickeln, weil die Verlangen einfach zu groß sind. Und sich in der Absicht umzugeben, zu befinden, in dem Absicht umzugeben von Seiten des Chefs, ist nicht in der Lage dazu, nicht in der Lage, auf dieses große Ausmaß der Liebe zu antworten, welches nur teilweise offenbart. Das ähnelt dem, wie Liebe von Seiten der Eltern zu den Kindern existiert, wie größer diese ist, wie sehr sie in dieser Angleichung sein können, des Schöpfers mit dem Geschöpf, das passiert im Toch des Parzufs, und derzeit, und in dem Maße, wie sie nicht in der Lage sind, die Kinder, also die Geschöpfe, auf die Liebe des Schöpfers zu antworten, das ist auf das Parzuf. Und im Endeffekt, das Toch des Parzufs, das ist eine sehr dünne Linie in Bezug auf den Kreis. Und das ist, was die Kinder in Bezug auf die Eltern haben. Es ist unmöglich, das Maß der Liebe zu vergleichen, die die Eltern haben in Bezug auf die Kinder und von den Kindern zu den Eltern und andersrum. Wir sehen das auch in unserer Welt, dass jede Generation schaut nach vorne, geht nach vorne, schaut nicht auf diejenigen, die sie zur Welt gebracht haben. Und so kommt es von Natur zu uns.
Okay.
Danus, Natanja fragt, was ist in Rishimo, denn Parzuf, was ist der Unterschied zwischen diesen? Und der Unterschied zwischen Rostochsov ist es einer selber? Was ist der Unterschied zwischen Rishimo und Parzuf? Genauso. Malchudit und Pashtut und der Unterschied zwischen Rostochsov ist es einer derselbe? Nein, das ist ein riesiger Wirrwarr. Zuallererst, wir reden hier nicht über die Rishimo. Wir haben hier ein Rishimo von Malchut Deinsof in Golgatha. In ihr gibt es kein Rishimo von Rosh Tochsov des vorigen Parzufs, weil in Malchut bis zur Unendlichkeit gab es kein Rosh Tochsov. Dort war das ein Verlangen. Dort gab es kein Massach, der alles aufteilen würde auf Rosh Tochsov, deswegen. Die Frage passt hier nicht. Sie ist nicht relevant in dem Fall. Ihr könnt fragen. Aber nur ausgehend davon, was wir gelernt haben. Wir haben gesagt, dass es Berechnung in Rosh gibt und doch passiert dann das Ganze. Und wir sehen, dass ausgeht aus unserer Welt, kann ich alles gut planen, aber ich habe eine große Anspannung während der Ausführung. Wenn ich eine Operation plane und dann tue ich aufpassen während dem, und hier sagen wir, dass während dem doch das, was in Rosh passiert, aber die Hüllung, Einhüllung in Guf, fühlt man wie eine gewisse Anspannung, um dort keinen Filter zu machen, wenn es in den Guf eintritt und sich dort einhüllt. Nein, hier gibt es keine Anspannung, kein Problem. Das, was im Rosh der Parzuf beschlossen wurde, breitet sich ohne Probleme in Guf aus. Es gibt keinen Druck, sondern alles passiert im Potenzial und auch praktisch. Und es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wie du sagst, dass es dort ein ungenaues Verlangen existiert. So etwas gibt es nicht. Danach gibt es bei der Zerbrechen der Kilim, was in Rosh existiert, ist nicht das Ganze, was in Toch existiert, aber in den Parzu vor dem Zerbruch, alles, was in Rosh existiert. Das passiert genauso auch im Verlangen. Das Verlangen in Rosh, Toch und Zov, das ist genau dasselbe Verlangen. Die Frage ist, wie wir das Ganze unterteilen. Und wie, welchen Bezug wir dazu haben. Was nehme ich in Rosh? Ich nehme ein Verlangen und Verlangen und beginne zu überprüfen. Woher soll ich wissen, wie ich mit dem höheren Licht arbeiten soll, wenn ich das wenn ich das Ganze annehme, das wird für mich Rosh genannt, weil ich nicht beabsichtige zu genießen, sondern ich will nur überprüfen. Also wie kann ich diese Genüsse überprüfen? Noch fehlen uns hier die Worte. Wir reden darüber formal. Das, was wir in den Verlangen zu empfangen haben, das können wir zu der Überprüfung mit dem höheren Licht bringen. Und in Penirosh. Und dort können wir diese Berechnung dann machen. Wenn dem so ist, warum gibt es dann diesen Unterschied zwischen Rosh und Toch? Erstmal muss man eine Berechnung machen und dann ist es realisieren. In all meinen Berechnungen muss ich diese Berechnung machen, wie sehr du das in Toch annimmst, wie viel du das nicht in Sof annimmst, in allen Details. Aber mit Hilfe dessen tust du Rosh und Sof formatieren und in ihnen passiert nur das, was in Rosh vorher gewesen ist. Rosh das Parzuf existiert. Rosh hat nicht existiert. Das ist, was du erschaffen musst. Das ist das Resultat deines Erschaffens. Dass du Rosh aufstellst vor deinem Verlangen. Wenn du mit deinem Verlangen zu empfangen ohne Rosh arbeitest, dann wirst du ein Tier genannt. Und dann arbeitest du im Zusammenhang mit den Instinkten, die im Verlangen existieren. Wenn du Rosh aufstellst, dass es über dem Verlangen ist, das heißt, dass es in der Ähnlichkeit mit dem Schöpfer arbeitet, dann wirst du Adam genannt, Dome, dem Schöpfer ähnlich. Sof nennt er genauso das Löschen von Orchoser. Das, was sich in Sof zeigt, das ist das reflektierende Licht, nicht das Leuchten, sondern das ist das reflektierende Licht in dem Leuchten von Chochma. Das heißt, es gibt das Leuchten von Chochma, weil es kann nicht sein, dass Orchoser, das reflektierende Licht existiert ohne des direkten Lichts, weil sonst wird er nicht reflektiert werden. Aber das heißt nicht, dass er ihn annimmt, um zu geben, sondern benutzt, um zu zeigen, dass er ihn zurückstößt. Ist das, das ist da aber doch ein Körper, Toch und so, ein Guf. Von mir befinden sich einfach 5 Portionen und ich muss jede davon riechen und sagen, okay, ich nehme sie nicht an. Sieht alles wunderbar aus und es riecht auch lecker, aber ich nehme es nicht an. Du musst mit dem Kontakt mit dem stehen, das, was du zurückstößt. Kann man dann sagen, das tut dem Denken das nicht an, was dir selbst verhasst ist, dass ich mich selbst einschränke, dass es dieses Löschen gibt? Ja, selbstverständlich schränkst du dich da ein. Du hast da diese erste Einschränkung, ausgehend aus der Einschränkung, ja, in Hishbon, wenn ich das zurückweisen möchte. Softes Parzuf, das ist keine Einschränkung. Softes Parzuf, das ist die Zurückweisung, wo ich die Tamim spüre, die Geschmäcker, und in Bezug darauf tue ich sie zurückweisen. Das ist nicht einfach nur eine Einschränkung. In der Einschränkung hast du nichts im Guf, wenn es sich einfach so einschränkt. Und hier hast du 10 Sphirot, das reflektierende Licht, 10 Sphirot. Das heißt, auf jede Portion sagst du, ach, ich kann das nicht bekommen. Ach, ich kann das nicht bekommen. Das heißt, damit zeige ich, wie sehr ich das Ganze aus der Liebe heraus überwinde, aus dem Verlangen, mich anzugleichen. Das ist eine große Arbeit im Sof des Parzufs. Moskau. Chaimov, Dima fragt aus Petra Tikva, was ist der Unterschied zwischen Rosh, Toch und Sof? Or Choser in Rosh tut das ganze Licht zurückweisen, der zu ihm kommt, den ganzen Genuss, und beginnt zu überprüfen, was er mit dem Genuss machen kann. Das heißt, am Anfang ist es volles Zurückweisen, und später in diese Zurückweisen gibt es eine Berechnung, wie viel kann ich bekommen, bei welchen, unter welchen Bedingungen in Toch und wie kann ich es nicht annehmen und dennoch darin in Kontakt in Sof weiterhin verbleiben. Das heißt, wenn ich nicht in Kontakt bin mit diesen ganzen Portionen, so auch in Sof des Parzuf kann ich dann nicht diese Ausbreitung des Lichts also dazu führen. Was ist das Licht Chassadim? Das heißt, ich möchte über diesen Genüssen sein, aber die Genüsse müssen doch da sein, wenn ich über ihn sein möchte. Das ist doch klar. fünf dieser Portionen, sie müssen sich vor mir befinden. Im Sof des Parzufs. Deswegen das Zurückweisen des Parzufs in Bezug auf Rosh, Toch und Sof, das ist die Zurückweisen des verschiedenen Berechnungen. Im Einklang damit, wie ich das Verlangen benutzen kann.
Okay.
Wir haben gesagt, dass wir Rosh über unserem Guf aufbauen müssen. Ja. Sie sagten, dass wir das aufbauen müssen. Wir sind alle ohne Rosh. Rosh beginnt mit der Einschränkung. Nachdem ich an mir diese Einschränkung machen kann, das kommt aus dem Leuchten von oben, welches mir die Möglichkeit gibt, über meinen Verlangen zu empfangen zu sein und diese Berechnung zu machen, ihm zu geben, um alle Gedanken, meine Verlangen, damit sie ihm Genuss bereiten, in dem Maße meines Verlangens. Das ist nicht auf alle Lichter der Unendlichkeit im Einklang damit, was ich habe. Wenn ich so bitten kann, dann bekomme ich von oben diese Kraft und ich bin dann in der Lage, mich unter diese Einschränkung zu stellen. Das heißt, wenn das nicht zum Wohl des Schöpfers ist, dann nehme ich überhaupt nichts an. Zusammen damit, selbstverständlich, bekomme ich das, was ich für meine Existenz schuldig bin, für dieses Notwendigen, das ja. Und dann mache ich diese Berechnung. Was mache ich weiter? Deswegen meine Berechnung weiter, wie viel ich esse und trinke, das ist okay. Aber wie sehe ich mich selber in Bezug auf die Gruppe annulliere? Damit erschaffe ich ein Kli an das Geben an den Schöpfer und dann innerhalb der Gruppe, dort habe ich Rosh Toch So, in dem Maße, wie ich in der Lage bin, mich mit ihm zu verbinden, in dem Maße kann ich mich auch mit dem Schöpfer verbinden. In dem Maße, wie ich ihn geben kann, kann ich auch dem Schöpfer geben und so weiter. Und daraus entspringt dann dort, wo ich den höheren Parzuf aufbaue, hier. In meiner Beziehung zu den Freunden. So mache ich das. Welche Genüsse bekommen wir, welche wir nicht bekommen? Was passiert? Wir kommen dazu in dem Maße, wie jeder sein Verlangen zu empfangen annullieren kann und sich mit den anderen Verlangen zu geben, verbinden kann. Und machen darauf Berechnung, wie viel jeder dazu in der Lage ist, tatsächlich geben kann und unter uns diesen Rosh des Parzuf, Rosh Toch und Sof aufbauen kann, dieses Gegenseitige. Es kann nicht sein, dass jeder das für sich hat. Das, was wir uns jetzt vorstellen, dass ich mit dem Schöpfer arbeite, mit dem höheren Licht, in mir kann es keine Eigenschaft des Gebens geben, wenn ich mich nicht mit den Freunden verbinde, wenn ich mich dort nicht annulliere. Und aus dieser Annullierung heraus in Bezug auf sie kann ich dann beginnen, diese Berechnung mit dem Schöpfer zu machen. Das heißt, wo ist die Einschränkung? Wenn ich mich selbst einschränke, um mich mit ihnen zu verbinden, dann habe ich diese Einschränkung gemacht. Wenn ich tatsächlich dafür investieren kann, um für sie zu bürgen, das heißt, in dem Maße alles ihnen zu geben kann, dann verwandle ich mich in diese Sphira, in diesem gemeinsamen Guf, und dann offenbare ich, ob ich mich noch mehr annulliere und noch mehr annulliere, bis ich sehe, dass ich, wo ich mich in allen meinen 10 Teilen annulliert habe. So sehe ich dann, dass alle gemeinsam sich auch annulliert haben und ich habe von ihnen nichts zu fordern. Ich beginne die Freunde zu sehen wie ein Abbild meiner selbst. Dass derjenige, der beschuldigt, macht es aus seinen eigenen Verdorbenheit heraus. Das heißt, in dem Maße, wie Ja, das heißt, dass ich den Bratzen Parzuf habe. Ich könnte sagen, eine Sekunde, aber ich gehe wieder in den Zustand zurück, wo ich existiere und sehe nicht. Also bin ich schon wieder alles ich und wo ist dann meine Annullierung, nachdem ich mich selbst annulliert habe? Bezug auf diesen 10, so bin dann ich dieses Ich, nicht mehr der Ich, der vorher der Annullierung existiert hat. Dieser Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, wir versuchen es zu tun oder bitten wir nun darum. Alles kommt mit Hilfe von oben und dem Bedürfnis von unten.
Ja.
Shlomo Seifer fragt, was ist der Unterschied zwischen einer Einschränkung und der Reflektierung? Die Einschränkung, das ist, wenn ich mich nur darum kümmere, um nicht für mich selbst zu genießen. Und die Einschränkung in die, man sagt, dass es die Scham ist. Man sagt das, weil wir wissen nicht genau, was ist das für eine Art von Scham, diese spirituelle Scham. In dem Maße aber, wie das Zurückweisen, die nach der Einschränkung existiert, es kommt zusammen zu meinen Ehren, meine Ehre deinen Schöpfer zu geben. Ich bin darin tatsächlich interessiert, weil ich sehe darin eine höhere Handlung. Ja, man kann noch viel darüber reden. Lasst uns hier weitermachen. Teil 10. Teil 10, der zweite Parzuf. Von der vierten Stufe zur dritten, und du kennst bereits dieses Gesetz der Reinigung, welches aus Malchut entspringt, unabhängig davon, dass er sich in der Sichtung Klima befindet. Er macht weiter und tut auf jeder Ebene des Parzufs zusammen handelt dort und auch Makiv, dort gibt es die Eigenschaft, Aviyot und Malchut zu reinigen, und nachdem er das höhere Licht sich dort gekleidet hat in Parzuf und Galgal Tadak, er führt dazu die Reinigung des Aviyots von Pchina Dalet, was im Massach der Malchut in ihr, und trat deswegen diese neue Massach in Malchut der dritten Stufe aus. Fragen, lest es nochmal. Auch Makif reinigt den Massach der vierten Stufe bis auf die dritte Stufe, und du hast bereits das Gesetz der Empfindung gewusst, die im Aviyut vorhanden ist, im Klima Al-Chut, unabhängig davon, dass Aviyut im Klima Al-Chut breitet sich weiter aus und führt zu jeder Ebene des Parzufs, trotzdem, obwohl dort das höhere Licht eintritt und sich im Parzuf ausbreitet, gibt es die Natur des umgebenden Lichts, Aviyut und Malchut zu reinigen. Und deswegen, nachdem das höhere Licht sich in Parzuf der Galgalta der gekleidet hat, führt er zu der Empfindung des Aviyuts von Pina Dalet, das im Massach diesem existiert, und deswegen trat eine neue Massage aus auf Malchut der dritten Stufe auf Pchina Gimel.
No. Massach bei Malchut und mit Kaven la Massach schon mit.
Massach in der Malchut. Meint er damit Massach, der im Tabor steht? Der vom Tabor auf eine Stufe nach oben steigt, auf die dritte Stufe, ist das damit gemeint? Er redet über den Austritt der Pazufim. Das umgebende Licht reinigt den Massach und tut die vierte von der dritten Stufe absondern, und obwohl im Kli der Malchut das weitergeht und ruft die ganze Ebene des Parzufs auf, aber nachdem das höhere Licht kommt und sich in Tochter Parzuf kleidet, in der Natur des umgebenden Lichts, der sich in das Verlangen kleidet, Es gibt die Möglichkeit, Avodah Malchut zu verdünnen, und nachdem sich das herrliche Parzuf Galgalta Deak kleidet, er ruft die Abschwächung des Avodah in der vierten Stufe hervor, wo der Masach in Malchut in ihm, der in Malchut existiert hat, er tritt ein neues Masach aus in Malchut. Das heißt, Masach Tabor stieg auf eine Stufe auf, von Dalet zu geben. Nein, das hat er jetzt hier nicht gesagt, aber das ist doch eine logische Schlussfolgerung. Bitush passiert doch im Tabor. Womöglich sagt er, dass nach Parzuf de Gelgalta Parzuf ab Ak austritt. Zusammen damit kann ich das nicht sagen, weil man kann das über den ganzen Parzuf auch sagen, dass er sich abgeschwächt hat, nicht, dass der Tabor von der ganze Parzuf von Gelgalta wurde abgeschwächt und abtritt aus, welcher Gimel ist, der dritte Stufe von dem Yud. Der Austritt von Zitzur und Derosh auf Chochma und daraus, dass das Herr Licht nicht aufhört, an die Geschöpfe zu leuchten, auch nur für einen Augenblick. Das heißt, er befindet sich in der absoluten Ruhe, daraus folgt, dass in dem selben Augenblick, wenn der Massach erneuert hat, sofort hat sich das Licht in der Unendlichkeit ausgebreitet, bis Zivug Daka, das heißt, zusammen mit demselben Prinzipium, was sich in dem, das Malchut, saftigierende Licht sich kleidet, aber ausgehend davon, dass die Abwesenheit die vierte Stufe existiert. Deswegen das reflektierende Licht, das zurückgestoßen wird und von Malchut aufsteigt, ist in einem kleinen Ausmaß und kann sich nicht mehr auf die Ebene von Keter kleiden, sondern nur auf die Ebene von Chochma. Und es ist immer noch klar, vielleicht ist es innerhalb des Parzuf oder vielleicht auch in zwei. Das ist derselbe Prozess. Die Ebene von Chochma unterteilt sich von dem Parzuf selbst und wird Abda genannt. Und du weißt bereits, dass wie in dem Materiellen wird mit dem Ort bestimmt, in der Spiritualität ist die Abtrennung ist einfach die Ungleichheit der Eigenschaften. Und das Maß der Differenz, welche diese Maß der Veränderung aufzeigt,
מבדיל ומפריש את הקומה החדשה הזאת לבחינה נבדלת בפני עצמה. ועל כן אנו מבחינים את הקומה החדשה הזאת לפרצוף שני של האק, שנקרא פרצוף אבדאק, אשר קומתו של, קומתו רק עד חוכמה, כמבואר. עכשיו השוב מדבר כאילו על הפרצוף בפני עצמו. אז אני אומר לכם, זה לא חשוב. התהליך הוא אותו תהליך. מה זה חשוב? גם זה על ידי ביטוש פנימו מעקיף, גם זה. העיקר בשבילנו שאם נשאר רצון שהוא לא ממש את התפקיד שלו במלואו, אז הוא חייב להמשיך ולמלות אותו, והאור המקיף שהיה צריך להתלבש בתוך הרצון, בתוך סוף הפרצוף שהוא עומד בחוץ, והסוף הפרצוף שהוא ריק, שניהם נמצאים בביטוש וחייבים להתממש. שאלות Москва. А, Астана. Астана.
Да, уже подходит к концу эта часть урока, и мы уже опаздываем сильно на работу. Спасибо за важность и за возможность быть в дежурстве. И хотели сказать, что да, некоторые товарищи, вот рядом со мной сидит товарищ 300 километров, уже второй раз на дежурство приезжает за 300 километров. Другой товарищ был готов приехать за 1200 километров. Сказал, только скажите, я приеду. Но мы не сказали этого, просто тащить человека за 1200 километров. Вчера мы записали клип, который, наверное, покажет вечером для пробуждения, потому что, насколько видим, все пробуждены, никто не спит. И мы, как дежурные, очень рады этому. Спасибо большое.
גם אני מאוד שמח שיש לנו כאלה חברים, כי ההגיעה שהוא עשה בדרך היא באמת מאוד מחזקת את כולנו ודרישה שלנו לתיקון. כל הכבוד לך, אספת לנו הרבה כוחות. ומי עוד? אולי מסקווה רוצה לשאול משהו, בבקשה, יש עוד זמן.
Очень много вопросов приходит от 14-й десятки из Петах-Тиквы. Они сейчас находятся в больнице у Димы Хаимова. И вот оттуда очень много вопросов идет. Вот один из них. Какая суть П, Табур, Сиюм, разделяющие Рош, Тох и Сов?
А Эвделезе, а Мехица Азот, Бен Рош, Вегув, ובין בתוך הגוף ובין תוך וסוף, המחיצה הזאת זה קובע הפרצוף עצמו, עד כמה שהוא מסוגל להיות באיזה דרגות, באיזה דרגות מחובר לאור. כמו שנגיד, בתוך הגוף יש לנו גם כן שורש א' ב' ג' ד', חמישה רצונות, דרגות של רצון. גם בתוך יש לנו שורש א' ב' ג' ד', גם בראש יש לנו שורש א' ב' ג' ד'. זאת אומרת, המחיצות האלה זה הרצון, וכל רצון גם כן מתחלק לעוד חמישה ולעוד חמישה וכן הלאה. זאת אומרת, ההבדלים האלו הם הבדלים, יש הבדלים בעוצמת הרצון, יש הבדלים יותר ששייכים ל אופי של הרצון, ויש הבדלים שהם כבר לאופי של עבודה עם הרצון. לזה ככה הפרצופים מתחלקים. והכל זה נובע מהנברא שתמיד בוחר הצורה המקסימלית דבקות בבורא. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיעור.
חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב
מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום הנולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור עד שמלא השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ וחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ויחד מעלים תפילת רבים כולנו